Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Poker in Brüssel geht weiter, wobei das Wort Poker nehme ich jetzt sofort zurück. Das ist kein Spiel, es geht eher um die Zukunft Europas. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, es geht um eine bessere Zukunft ohne politische und ökonomische Kollateralschäden, die nämlich drohen, wenn es einen ungeregelten Brexit gibt. Und der ist heute Abend immer noch nicht vom Tisch. Zu Beginn der Sendung werden wir nach Brüssel schauen und fragen, was passiert da im Moment? Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. In Afghanistan hat es wieder einen Anschlag gegeben. Wir werden reden über die Lage und das hat zu tun mit der Verlängerung des Bundeswehrmandates, die heute auch beschlossen worden ist. Dann der US-Präsident, Sie haben es in den Nachrichten gehört, will die Souveränität Israels über die Golanhöhen anerkennen. Das führt zu weiteren Verwerfungen. Dann haben wir noch viele andere Themen, inklusive der Presseschau. Das alles hier wie immer bei uns im Deutschlandfunk. Wir beginnen in Brüssel, wo der Kollege Peter Kapern schon seit Stunden vor den Toren, vor den Türen sitzt. Wer weiß, wo er gerade sitzt. Erstmal sage ich schönen guten Abend nach Brüssel. Hallo.
Guten Abend und ich sitze hier in einem kleinen Kellerraum unter dem Ratsgebäude in Brüssel, wo wir unser kleines Studio für den Gipfel eingerichtet haben.
Und da wird er das wahrscheinlich so schnell nicht verlassen können. Also die erste Frage ist natürlich, das Ende der Beratung ist kaum erreicht, 27 ohne May. Was passiert da im Moment und was drängt überhaupt nach draußen, Peter?
Also es sind kleine Informationshäppchen, die immer wieder durchdringen. Jetzt gerade einige Informationen, die darauf hindeuten, dass sich tatsächlich etwas bewegen könnte Richtung Beschluss heute Abend. Und zwar scheint es so zu sein, es gibt unterschiedliche Quellen dafür, französische Nachrichtenagenturen, auch die BBC sagt, dass sie über solche Informationen verfügt, dass es so eine Art Doppelbeschluss gibt. Dieser Doppelbeschluss besagt erstens, wenn das Unterhaus in London in der kommenden Woche im dritten Anlauf dem Austrittsvertrag zustimmen sollte, dann ist die EU bereit, Großbritannien einen Aufschub des Austritts vom 29. März, das wäre ja bereits nächste Woche, auf den 22. Mai zu gewähren. Das würde der britischen Regierung einige Wochen mehr Zeit geben, um die notwendigen Begleitgesetze, die so ein ordentlicher, geregelter Brexit erfordern würde, dann auch noch auf den Weg zu bringen. Das wäre also das Entgegenkommen in dem Fall, dass das Unterhaus in der nächsten Woche Ja sagt. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann will die EU-Kommission London, dann will die EU London eine Frist setzen bis zum 11. oder 12. April. Das ist das letzte Datum, an dem London noch sagen kann, ob Großbritannien an den Europawahlen, die ja am 23. Mai beginnen, teilnimmt oder nicht. Bislang hat Theresa May immer ausgeschlossen, dass Großbritannien an diesen Wahlen teilnimmt. Auch von den EU-27 hält das Liban für eine sehr glückliche Entwicklung. Aber gleichwohl, wenn die Briten also bis zum 11. April sagen, jawohl, wir nehmen an den Wahlen teil, wir senden also auch wieder Abgeordnete in das neue Europaparlament, dann kann London noch einmal eine längere Verschiebung des Austrittsdatums bis, ich weiß nicht, vielleicht Ende des nächsten Jahres oder gar bis Ende 2020 beantragen. Sollte sich London aber entscheiden, dass dies nicht so sein soll, dass die Briten nicht an den Wahlen für ein Europaparlament teilnehmen, dann soll nach jetzigem Stand der Dinge am 11. April Schluss sein. Dann gibt es den ungeregelten Brexit.
Lassen Sie uns das ein bisschen wägen. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass man wirklich nächste Woche noch eine Art Zustimmung bekommt? Ich meine, es war ja von vielen genau in diese Richtung argumentiert worden, zumindest auf britischer Seite. Wir müssen den Druck nur möglichst erhöhen und dann wird das Parlament schon zustimmen. Aber man hört ja auch andere Stimmen aus Großbritannien. Wie realistisch ist das oder für wie realistisch hält man das in Brüssel, dass die Briten und dass das Parlament noch irgendwie zustimmt?
Also mal angenommen, das, was ich gerade erläutert habe, was sich hier als Gipfelbeschluss abzeichnet, wenn das, was ich erzählt habe, nicht allzu weit von der Realität entfernt sein sollte, wenn dann dieser Gipfel in 1, 2 oder 3 Stunden vielleicht zu Ende ist, dann kann man, glaube ich, sagen, dass die EU die Chance genutzt hat, wirklich den maximalen Druck auf das britische Unterhaus auszuüben. Denn ein disorderly Brexit, also ein ungeordneter Brexit schon am 11. April, das wäre ein extrem hartes Vorgehen für die Briten, die dann in extreme Schwierigkeiten stürzen würden. Also die EU tut alles, damit die Unterhausabgeordneten wirklich ganz tief in diesen Schlund, in diesen Abgrund schauen können. Das ist das eine. Das andere ist, haben Sie Hoffnung, dass das Unterhaus zustimmt? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es gibt Informationen darüber, dass Theresa May heute hier einen desaströsen Auftritt hingelegt hat. Sie war ja 90 Minuten zu Beginn der Beratungen mit dabei. Und es gibt nun Quellen aus dem diplomatischen Bereich, die sagen, sie hat in diesen 90 Minuten trotz mehrfacher Nachfragen nicht einmal klipp und klar gesagt, dass es nächste Woche noch einmal eine solche Abstimmung geben wird, dass sie vorhat, diesen Austrittsvertrag noch einmal zur Abstimmung vorzulegen. Und als sie dann gefragt wurde, immer wieder gefragt wurde, was sie denn macht, wenn das Unterhaus erneut ablehnt, nach den Maßgaben dieses Vertrags aus der EU auszutreten, da ist sie jegliche inhaltliche Antwort schuldig geblieben. Ich bin nicht sicher, ob das Zutrauen der EU-27 in die Regierungskünste Theresa Mays besonders gefördert hat.
Peter Kapern, ich bedanke mich für die Informationen bis hierhin. Wenn sich im Laufe der Sendung noch irgendetwas tun sollte, dann werden wir vielleicht noch einmal am Ende miteinander reden. Bis hierhin sage ich erstmal herzlichen Dank. Wir schauen in den Bundestag. Dort gab es heute Abstimmungen über die Auslandseinsätze, 4 an der Zahl, und die sind jeweils um ein Jahr verlängert worden. Klaus Remme.
Wie lange bleiben die Amerikaner? Wie groß sind die Chancen auf eine politische Lösung? Das sind zwei entscheidende Fragen im Umfeld der heutigen Afghanistan-Entscheidung im Bundestag. Aus Sicht der Bundesregierung wäre es gerade jetzt falsch, den Auslandseinsatz der Bundeswehr zu beenden. Hier der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul.
Gerade in dieser Situation, wo es ein Interesse vieler gibt, zu einer Einigung zu kommen, wo Pakistan auch beteiligt wird und vielleicht auch seinen Teil der Verantwortung besser erkennt als noch vor einiger Zeit. Gerade in dieser Situation, wenn es eine Chance zu einer friedlichen Einigung gibt, muss Deutschland standhaft bleiben, muss Deutschland kalkulierbar sein. Und gerade in dieser Situation dürfen wir unseren militärischen Einsatz dort nicht in Frage stellen.
Auch die SPD ist nach wie vor weitgehend geschlossen davon überzeugt, dass die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte durch Bundeswehrsoldaten auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden sollte. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, verwies auf die Erfolge der vergangenen Jahre. Die gestiegene Lebenserwartung, die gesunkene Kindersterblichkeit, der bessere Zugang zu sauberem Wasser, Frauenrechte und Meinungsfreiheit. Felgentreu machte eine wichtige Einschränkung.
Wenn die USA sich einseitig aus Afghanistan zurückziehen, dann kann die Bundeswehr nicht bleiben. Schon aus Sicherheitsgründen wäre eine Fortsetzung des Einsatzes nicht zu verantworten. Auch ein einseitiger Teilabzug der US-Streitkräfte kann dieselbe Konsequenz haben. Die Bundeswehr kann die Lücken nicht füllen, die ein solcher Abzug reißen würde. Zudem wäre eine solche einseitige Entscheidung eine Verletzung aller Grundsätze der NATO.
Heftigster Widerspruch kam aus den Reihen der AfD. Deutschlands Sicherheit werde nicht, wie oft behauptet, auch am Hindukusch verteidigt, sagte Jens Kästner und weiter.
Wir müssen nicht darauf warten, dass die USA ihre Truppen abziehen oder deutlich reduzieren. Dieser Einsatz ist gescheitert und war es schon, als der erste deutsche Soldat dieses Land betreten hat, was einer inkompetenten militärischen Führung geschuldet war und auch immer noch ist.
Ähnlich fundamental das Urteil von Tobias Pflüger, Linksfraktion.
Nach 17 Jahren Krieg wird es höchste Zeit, diesen historischen Irrweg zu verlassen und den Aufbau ziviler Strukturen eine Chance zu geben.
Differenzierte das Bild bei FDP und Grünen. Die Liberalen hatten dem Einsatz im vergangenen Jahr noch geschlossen zugestimmt. Heute gaben 11 Liberale, darunter Parteivize Wolfgang Kubicki und Generalsekretärin Nicola Beer, eine persönliche Erklärung ab. Sie wollten dem Mandat ohne klare Abzugsperspektive nicht zustimmen. Mehrheitlich unterstützte die FDP das Mandat. Gleichzeitig wurde beantragt, den Einsatz unabhängig zu bewerten und Pläne für den Fall eines amerikanischen Abzugs zu entwickeln. Für die Grünen sprach Omid Nuripur. Schon vor einem Jahr hatte sich die Hälfte der Fraktion gegen eine Fortführung des Einsatzes ausgesprochen. Nuripur kritisierte die Politik der Bundesregierung, forderte offiziellen Einspruch gegen den politischen Kurs Washingtons, erklärte die Haltung seiner Fraktion zum Mandat, aber mit keinem Wort. In namentlicher Abstimmung wurde der Einsatz dann um weitere 12 Monate verlängert. 440 Abgeordnete stimmten dafür, 202 dagegen, es gab 28 Enthaltungen.
Das war der Bericht von Klaus Remme über den Bundestag und den Afghanistan-Einsatz. Wir wollen das zum Anlass nehmen und fragen, auch angesichts der jüngsten Ereignisse in Afghanistan, wo es wieder einen Anschlag gegeben hat, wie sieht es denn eigentlich in dem Land aus? Die Sicherheitslage, aber nicht nur das, auch die politische Lage. Und darüber wollen wir sprechen mit Thomas Ruttig vom Afghanistan Analyst Network, der jetzt am Telefon ist. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Zuhörer.
Zunächst einmal die Explosion heute in der Hauptstadt oder genau genommen mehrere Explosionen in der Hauptstadt. Was heißt das für die Sicherheitslage? Gerade die Hauptstadt ist dann ja ganz besonders im Fokus gewesen, oder?
Ja, richtig. Inzwischen hat der afghanische Ableger des Islamischen Staats die Verantwortung für diese 4 Anschläge übernommen. Es ist immer noch nicht ganz klar, ob da Raketen oder Mörsergranaten gefeuert wurden oder Sprengsätze in die Luft gingen. Jedenfalls sind 6 Menschen getötet und über 20 verletzt worden. An einem der wichtigsten Feiertage in Afghanistan, dem persisch-afghanischen Neujahr. Das zeigt, dass die Sicherheitssituation in Kabul nach wie vor sehr anfällig für solche Terroranschläge ist.
Nicht nur in Kabul. Wir waren es ja, ich will nicht sagen gewöhnt, weil da kann man sich nicht dran gewöhnen. Aber wir haben immer wieder gehört, dass weite Teile des Landes nicht mehr unter Kontrolle der Regierung stehen. Was heißt das jetzt selbst in der Hauptstadt? Sind welche Gruppen auch immer in der Lage, sowas zu verüben? Was bedeutet das für die Sicherheitslage im Land?
Ja, die Sicherheitslage im Land hat sich eigentlich kontinuierlich, wenn jetzt auch nicht sprunghaft, über die letzten Jahre verschlechtert. Die UNO hat sich 2017 gezwungen gesehen, Afghanistan wieder als Land im Konflikt einzustufen. Eine Zeit lang oder fast oder 15 Jahre lang hieß das, Afghanistan sei schon nach dem Konflikt, also Postkonflikt, wie das im UN-Recht so heißt. Das war eine Fehleinschätzung. Die Taliban kontrollieren so viel Territorium und so viel Bevölkerung wie nie zuvor, seitdem sie 2001 gestürzt worden sind. Und vor allen Dingen in den Provinzen wird weiter gekämpft. Wir hatten jetzt während der letzten Tage einen Großangriff der Taliban in einer Provinzhauptstadt im Westen, in Farah, wo sie angeblich 300 Leute verloren haben sollen. Aber diese Zahlen sind häufig übertrieben. Das zeigt halt, dass auch in anderen wichtigen Bevölkerungszentren Afghanistans weiter gekämpft wird.
Und was bedeutet das für die Menschen? Ich habe häufig genug davon gehört, dass junge Mädchen zur Schule gehen konnten. Und das alles wird dann wieder zurückgedreht in diesen Bereichen, wo zum Beispiel die Taliban wieder die Macht übernehmen. Wie kann man da die Lage einschätzen?
Ja, das ist unterschiedlich. Insgesamt kann man schon sagen, dass sich natürlich das Anhalten des Krieges und auch die Verschärfung des Krieges auf die sozialen Sektoren auswirkt. Vor allen Dingen dann werden Mädchen und Frauen als Erste negativ betroffen. Das heißt, viele Familien entscheiden dann, die Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Und auf dem Land ist es gefährlich, Frauen dann zum nächsten Arzt gehen zu lassen, der ja häufig nicht gerade um die Ecke ist. Das Gesundheitssystem in Afghanistan ist ja nach wie vor sehr schwach. Das betrifft vor allen Dingen die Landgebiete, aber auch in den Städten gibt es natürlich so eine ständige Spannung in der Luft. Die Menschen dort fürchten sich vor dem nächsten Anschlag. Und wie wir jetzt in Kabul gesehen haben, lässt der häufig auch nicht allzu lange auf sich warten.
Und in dieser Situation wird über den Abzug der Amerikaner diskutiert. Ist das ein Abzug oder ist das am Ende eine Flucht, die ja dann auch nach sich ziehen wird, dass die anderen, die Deutschen möglicherweise auch das Land verlassen müssen? Wie sehen Sie das?
Naja, Flucht würde ich das nicht nennen, denn der Krieg geht zwar weiter und neigt sich so allmählich in Richtung der Taliban, aber auch die sind von einem militärischen Sieg sehr weit entfernt. Das Problem ist, dass diese Abzugsdebatte, der Abzug ist ja noch nicht terminiert und nicht beschlossen in den USA, dass das Ganze wenig mit Afghanistan selbst zu tun hat, sondern mit der innenpolitischen Lage in den USA, mit dem, ich sag mal, global strategischen Schwenk der Regierung unter Präsident Trump auf mehr Isolationismus, dass man halt kostspielige und langanhaltende Konflikte wie in Afghanistan nicht mehr aushalten möchte. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Amerikaner natürlich einerseits 2001 das Taliban-Regime gestürzt hat, das bei den Afghanen nicht mehr sehr beliebt war, gleichzeitig aber eben auch durch fehlgeleitete Politik dazu beigetragen hat, dass der Krieg nicht beendet worden ist. Also der ganze Ansatz des War on Terror, des Kriegs gegen den Terrorismus, war fehlgeleitet und hat den Taliban mehr Leute in die Arme getrieben, als dort zur Beruhigung beizutragen.
Wie schätzen Sie denn ein, dass die Amerikaner übrigens ohne Beteiligung der afghanischen Regierung damit den Taliban verhandeln? Ist das dann der Weg, der vielleicht, ich will jetzt nicht sagen zum Ziel führt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken sollte, versuchen Sie es?
Ja, zum einen war es erstmal richtig angesichts der Situation, dass die Amerikaner angefangen haben, direkt mit den Taliban zu verhandeln. Die Taliban weigern sich ja bis heute, mit der afghanischen Regierung direkt Gespräche zu führen. Wichtig ist jetzt auch, die afghanische Regierung mit an den Tisch zu bekommen, weil die halt die dritte Konfliktpartei in Afghanistan sind und natürlich auch die Souveränität Afghanistans verkörpern. Die Regierung wird ja oder wurde von den Amerikanern, auch von den anderen westlichen Verbündeten unterstützt. Im Moment hört sich das eher so an, als wenn die Amerikaner mehr mit der afghanischen Regierung oder von der afghanischen Regierung genervt sind als von den Taliban. Das geht auch in die falsche Richtung. Wichtig ist, dass die Amerikaner das umsetzen, was sie sagen, die Taliban dazu zu bringen, auch mit ihren Counterparts in Kabul zu reden und dann ein Friedensabkommen zu schließen, so schnell wie möglich. Denn das Sterben der Menschen geht ja weiter in einem Schnitt von 3.500 bis 4.000 pro Jahr.
Und welche Rolle können die Europäer spielen? Spielen sie überhaupt eine?
Ja, die Europäer haben sich in Afghanistan mit einer wirklich überzeugenden eigenen Politik über die Jahre sehr schwer getan. Wichtig wäre jetzt, von den Amerikanern doch etwas auf Abstand zu gehen und dafür zu sorgen, dass nicht nach einem Truppenabzug alles, was politisch, sozial, entwicklungspolitisch erreicht worden ist, zusammenbricht. Nicht vieles Dauerhaftes ist da entstanden, aber doch einiges, was sich lohnt zu verteidigen, besonders auch, was demokratische und Freiheitsrechte der Afghaninnen und der Afghanen betrifft. Da muss man sich ganz stark machen. Da hat ja Bundesaußenminister Maas bei seinem letzten Besuch in Afghanistan schon deutliche Worte gefunden. Wichtig ist dann auch, dass das in Zukunft umgesetzt wird. Deutschland war nicht immer der Vorreiter bei der Verteidigung der Menschenrechte in Afghanistan. Das waren andere, kleinere Länder in Nord- und Westeuropa.
Dankeschön, das war Thomas Rothig, Afghan Analytics Network, und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen nach Israel oder genau in die Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident hat es wieder getan. Er hat etwas getan, was man eigentlich erwarten durfte, und ist eine besondere Wahlkampfhilfe für Benjamin Netanyahu. Er hat getwittert, die Golanhöhen sollten Israel dauerhaft gehören. Also anders als bei der Krim, sagt man, in Israel geht so etwas militärisch einverleiben und dann dem Staat hinzuschlagen. Thilo Kössler.
Der Paradigmenwechsel in der Frage der Golanhöhen und damit auch in der US-amerikanischen Nahostpolitik kam einmal mehr via Twitter. Nach 52 Jahren sei es für die Vereinigten Staaten von Amerika an der Zeit, in vollem Umfang Israels Souveränität über die Golanhöhen anzuerkennen, schrieb Trump. Er nannte die von Israel im sogenannten Sechstagekrieg eroberten Golanhöhen, die 1981 dann von der Regierung in Jerusalem annektiert wurden, von kritischer, strategischer und sicherheitspolitischer Bedeutung für Israel und die Stabilität in der Region. Nach der Verlegung der US-amerikanischen Botschaft nach Jerusalem hat Donald Trump damit innerhalb kurzer Zeit ein weiteres Mal den bisherigen, über Jahrzehnte beibehaltenen Kurs der amerikanischen Nahostpolitik revidiert. Die Vereinigten Staaten hatten, wie die Vereinten Nationen, die Besetzung von Westbank und den Golanhöhen stets als völkerrechtswidrig bezeichnet und zum Gegenstand sämtlicher Verhandlungen über einen Nahostfrieden gemacht. Trump setzte sich mit seiner Entscheidung über internationales Recht hinweg, das die israelisch besetzten Golanhöhen nach wie vor als Territorium Syriens betrachtet, heißt es in ersten Reaktionen. Das bereite ihm Sorgen, sagte der ehemalige US-Verteidigungsminister Leon Panetta dem Fernsehsender CNN. Dieser einseitige Schritt sei weder mit den internationalen Partnern abgestimmt gewesen, noch mit den Vereinten Nationen.
Well, it raises a lot of concern because he's tweeting out another policy that obviously has not been worked out with our international partners, has not been worked through the United Nations in any way.
Donald Trump gebe damit erneut eine wichtige Verhandlungsposition der internationalen Staatengemeinschaft bei den Bemühungen um eine Friedensregelung preis.
And frankly gives up one of the chips that everyone thought would be part of a Middle East peace agreement deal.
Die Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet war dieser Tage mehrfach von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ins Gespräch gebracht worden, zuletzt beim Besuch des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo. Bei dessen Besuch in Jerusalem hatte Pompeo am Mittwoch bereits die Sprachregelung geändert und nicht mehr von den israelisch besetzten Golanhöhen gesprochen, sondern von den israelisch kontrollierten Golanhöhen. Das war von Beobachtern bereits als sein erster Hinweis darauf darauf verstanden worden, dass die Trump-Administration eine diesbezügliche Wende in ihrer Nahostpolitik plant. Benjamin Netanyahu bedankte sich unverzüglich via Twitter bei Donald Trump und ließ den Präsidenten in einem Telefongespräch wissen, er habe soeben Geschichte geschrieben. Donald Trump hat dem israelischen Premier damit noch vor dessen Besuch in Washington in der kommenden Woche ein Wahlgeschenk gemacht. Wer 2 und 2 zusammenzählen könne, müsse fast zwangsläufig erkennen, dass Donald Trump dem israelischen Premier mit diesem Schritt aktive Hilfe in seinem Wahlkampf geleistet habe, sagte Leon Panetta.
2 and 2 equals 4, and I think there's no question that this is part of President Trump's support for Netanyahu in that election.
Mit diesem Schritt sind Donald Trump und Benjamin Netanyahu, die sich beide in ähnlich bedrängter innenpolitischer Lage befinden, noch enger zusammengerückt. Gleichzeitig dürfte die politische Distanz der Vereinigten Staaten zur arabischen Welt und den internationalen Partnern noch größer geworden sein.
Das war der Bericht von Thilo Kössler. Und um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Da geht es zunächst um den Lockerbie-Anschlag. Sie erinnern sich, 1988 starben 270 Menschen. Und die Frage steht im Raum, was hat die Stasi damit zu tun? Da gibt es neue Ermittlungen. Christine Werner.
Im Zusammenhang mit dem Attentat im schottischen Lockerbie werden auch in Berlin mehrere mutmaßliche frühere Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit vernommen. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Es lägen entsprechende Rechtshilfeersuchen aus Schottland vor. Ziel sei es, weitere Hintergründe des Anschlags aufzuklären. Ermittler sollen Hinweisen nachgehen, dass der Zünder über Mitglieder der Staatssicherheit beschafft worden sein könnte. Weitere Einzelheiten könnten nicht mitgeteilt werden. Auch in Brandenburg wurden bereits mehrere ehemalige Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit befragt. Am 21. Dezember 1988 war über dem schottischen Lockerbie ein US-Passagierflugzeug explodiert. An Bord waren fast 260 Menschen. Am Boden wurden weitere 11 Menschen getötet. Libyen hatte 15 Jahre später die Verantwortung für den Anschlag übernommen und eine milliardenhohe Entschädigung an die Hinterbliebenen der Opfer gezahlt.
Mord mit Terrormotiv, so heißt es in den Niederlanden. Der Todesschütze von Utrecht soll allein gehandelt haben. Ludger Kaczmierczak.
Der Verdächtige habe alleine gehandelt, sagt die Staatsanwaltschaft. Es gebe keine Hinweise auf mögliche Komplizen oder Mitwisser. Der 37-jährige Gökmen T. soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Er wird sich vor Gericht wegen mehrfachen Mordes oder Totschlags mit terroristischer Absicht verantworten müssen. Psychologen sollen außerdem untersuchen, ob sich bei dem mutmaßlichen Täter persönliche Probleme mit einer radikalen Gesinnung gepaart hätten. Ein zweiter Verdächtiger, der am Dienstag festgenommen worden war, ist immer noch in Polizeigewahrsam. Er wird verhört, soll aber nicht direkt etwas mit dem Attentat zu tun gehabt haben. In Utrecht ist für morgen Abend ein Schweigemarsch zum Gedenken an die Opfer angekündigt. Bei dem Attentat waren am Montag eine 19-jährige Frau und 2 Männer im Alter von 28 und 49 Jahren getötet worden. Die Polizei geht davon aus, dass sich Täter und Opfer nicht gekannt haben.
Bei den türkischen Marathon, beim türkischen Marathonprozess gegen Deutsche ist nach wie vor kein Ende in Sicht. Karin Sens.
Bei Arit Demirci, einem Mitarbeiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul, war es heute der Prozessauftakt. Er soll Präsident Erdogan beleidigt haben. Demirci hatte sich über Twitter einen Tag vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Sommer über die einseitige Berichterstattung der regierungsnahen Medien beklagt. Dabei benutzte er den Begriff Oberdieb. Kurz darauf löschte er den Tweet. Da hatte ihn ein Follower aber schon angezeigt. Demirci forderte heute seinen Freispruch. Er war nur eine Nacht direkt nach dem Tweet in Polizeigewahrsam. Auch seine Ausreisesperre ist inzwischen aufgehoben. Der nächste Verhandlungstag ist Anfang Oktober. Das Verfahren gegen den Menschenrechtler Peter Steutner wegen Terrorvorwürfen zieht sich schon seit Oktober 2017. Steutner ist im Gegensatz zu Demirci nicht vor Gericht erschienen. Er war am ersten Prozesstag freigekommen und ausgereist. Hier sollen beim nächsten Termin am 16. Juli die Plädoyers beginnen. In der Türkei laufen mehrere Prozesse gegen Deutsche, darunter die der Journalisten Deniz Yücel und Meşa Letolu.
Die Präsidenten in Brasilien leben gefährlich. Oder man könnte sagen, sie sind so nah an der Korruption, dass sie hinterher, wenn sie aus dem Amt scheiden, in Schwierigkeiten geraten. Das ist jetzt wieder passiert. Der frühere Staatschef Temer ist festgenommen worden. Anne Herberg.
Brasiliens Ex-Präsident Michel Temer ist am Donnerstagmorgen in Sao Paulo verhaftet worden. Das bestätigte nun die Staatsanwaltschaft. Haftbefehle wurden außerdem gegen Temers ehemaligen Energieminister Moreira Franco ausgestellt, sowie gegen 6 weitere Personen. Grund für die Festnahme sind Vorwürfe im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre Lava Jato, auf Deutsch Autowäsche, rund um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras. Darin verwickelt sind Unternehmer und Politiker jeder Couleur. Es geht um Schmiergelder im Austausch für lukrative Aufträge. Der Skandal brachte bereits Ex-Präsident Lula da Silva ins Gefängnis. Temer weist alle Vorwürfe von sich, sprach im Telefonat mit einem Journalisten von Barbarei. Allerdings kommt seine Verhaftung alles andere als überraschend, denn insgesamt laufen 10 Ermittlungsverfahren gegen ihn. Es geht um Korruption, Geldwäsche, Behinderung der Justiz und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und mit dem Ende seiner Amtszeit am 31. Dezember 2018 hatte Temer seine präsidentielle Immunität verloren. Nach der Verhaftung des 78-jährigen Ex-Präsidenten brachen die Börsen ein. Der Leitindex des Aktienmarktes in Sao Paulo fiel am Donnerstag um bis zu 2,1%. Brasilianische Anleihen flogen ebenfalls aus den Depots.
Wenn Sie bei Facebook sind, dann dürften Sie heute nervös geworden sein, denn es wurde bekannt, dass mehrere 100 Millionen Passwörter jahrelang im Klartext gespeichert worden sind, zumindest intern innerhalb des Unternehmens. Nicole Markwald.
Wie das Unternehmen mitteilt, hatten Mitarbeiter von Facebook Zugriff auf die unverschlüsselten Passwörter von Millionen Nutzern des Dienstes. Die Archivdateien mit den unverschleierten Passwörtern gingen bis ins Jahr 2012 zurück, berichtete zuvor der IT-Sicherheitsexperte Brian Krebs. Betroffen seien rund 200 bis 600 Millionen Nutzerkonten von Facebook, Facebook Lite und Instagram. Facebook Lite ist eine abgespeckte Version für Regionen mit langsamem Internet. Ein externer Zugriff auf die Passwörter sei nicht möglich gewesen, teilte Facebook mit. Hinweise auf einen internen Missbrauch gäbe es derzeit ebenfalls nicht. Der Fehler sei bereits im Januar aufgefallen. Erst jetzt geht Facebook damit an die Öffentlichkeit. Betroffene Nutzer sollen benachrichtigt werden.
Die Ministerpräsidenten der Länder ringen weiter um eine Lösung bei den Rundfunkbeiträgen. Jetzt wird eine Umstellung auf ein Indexmodell offensichtlich geprüft. Christoph Perenboom.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss zukunftsorientiert aufgestellt sein. Darin sind sich alle Bundesländer einig, so betonte es die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer. Ob dazu das System der Beitragsfestsetzung reformiert werden soll, das lassen die Ministerpräsidenten nun prüfen. Konkret geht es um ein sogenanntes indexbasiertes Modell. Das hieße, dass der Rundfunkbeitrag ab 2023 an einen festen Index gekoppelt würde, etwa die Inflationsrate oder einen anderen Maßstab. Die konkreten Details sind laut Dreyer noch offen, auch verfassungsrechtliche Fragen seien noch zu klären. Bisher wird der Rundfunkbeitrag alle 4 Jahre neu festgelegt, in einem mehrstufigen Verfahren. Dabei melden die Sender zunächst ihren Finanzbedarf an. Dieser wird dann von einer unabhängigen Expertenkommission, der KEF, überprüft und über deren Empfehlung entscheiden dann wiederum die Bundesländer. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm bezeichnete die Umstellung auf ein Indexmodell als grundsätzlich gangbaren Weg. Ausschlaggebend für die konkrete Umsetzung sei aber, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch weiterhin bedarfsgerecht finanziert würden. Zurzeit liegt der Rundfunkbeitrag bei 17,50 Euro pro Haushalt und Monat. Erhöht wurde er seit 10 Jahren nicht, einmal sogar gesenkt. Die jetzige Beitragshöhe gilt noch bis Ende 2020.
Um 23.37 Uhr blicken wir auf das Börsengeschehen in der Bundesrepublik. Klaus-Rainer Jackisch mit den Einzelheiten.
Der plötzliche Richtungswechsel in der amerikanischen Geldpolitik hat heute auch am Frankfurter Aktienmarkt für Verunsicherung gesorgt. Die US-Notenbank hatte gestern Abend beschlossen, in diesem Jahr die Zinsen nicht weiter zu erhöhen. Das jetzige Niveau sei für die Wirtschaftslage angemessen, hieß es. Der Schritt ist überraschend, denn eigentlich war damit gerechnet worden, dass die Währungshüter die Zinsen in diesem Jahr noch mehrmals anheben. Bei vielen Anlegern kamen daher Befürchtungen auf, die Notenbank würde diesen Kursschwenk vollziehen, weil sie mit einem deutlichen Abschwung der US-Wirtschaft rechne. Diese Konjunktursorgen, neue Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die unklaren Verhältnisse in Sachen Brexit ließen die Anleger heute auf Nummer sicher und den deutschen Aktienindex erneut auf Tauchstation gehen. Das Börsenbarometer gab um 53 Punkte nach und schloss mit 11.549 Punkten. Im Mittelpunkt stand erneut die mögliche Fusion von Deutscher und Commerzbank. Heute tagten beide Aufsichtsräte in Frankfurt am Main. Doch die Euphorie der Anleger ist schon wieder verflogen, denn der Widerstand formiert sich immer stärker. Viele Großaktionäre fürchten, ein Zusammengehen sei zu teuer. Bankenaufseher halten ein fusioniertes Institut für zu groß und damit für eine Gefahr für den Steuerzahler. Die Arbeitnehmerseite will den Abbau von mindestens 30.000 Jobs verhindern. Aktien der Deutschen Bank verloren 4,1%, die der Commerzbank 3,4%. Damit notieren die Papiere tiefer als zu dem Zeitpunkt, zu dem die Fusionsgespräche bestätigt wurden.
Das war der Börsenbericht, das war Klaus-Rainer Jakisch. Wir kommen zurück in den Bundestag. Dort wurde heute über Kinder diskutiert oder genau genommen wurde über die Frage geredet, wie man Kinder aus Familien mit geringeren Einkünften besser stellen kann. Das sogenannte starke Familiengesetz wurde verabschiedet oder man könnte auch sagen, Familienförderung steht ganz oben, zumindest in der Theorie. Kilian Pfeffer.
Arbeitsminister Heil wirkte fast ein wenig feierlich, als er heute Mittag im Bundestag ans Rednerpult trat. Hubertus Heil hat gemeinsam mit Familienministerin Giffey, auch SPD, das sogenannte starke Familiengesetz auf den Weg gebracht.
Ich weiß aus eigener familiärer Erfahrung, wie schwer es trotz aller Verbesserungen der Vergangenheit auch alleinerziehende Frauen und Männer in Deutschland haben. Und deshalb sage ich Ihnen, ist das für mich heute ein berührender Tag. Es ist höchste Zeit, dass wir mehr tun für alleinerziehende Mütter und Väter in Deutschland.
Nun wird zum Beispiel der Kinderzuschlag erhöht, von 170 auf 185 Euro. Geringverdiener können den Kinderzuschlag zusätzlich zum Kindergeld bekommen. Auch bei dem sogenannten Schulstarterpaket gibt es mehr Geld. Die Summe steigt von 100 auf 150 Euro. Das Mittagessen in Kita und Schule ist nun kostenlos für Kinder, deren Eltern ein geringes Einkommen haben, und auch das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Und es gibt Zuschüsse für Nachhilfe. Doch Kritik kam von allen Oppositionsparteien. Es gebe zwar Verbesserungen, aber das reiche nicht aus. Es sei zum Beispiel viel zu bürokratisch, den Kinderzuschlag zu beantragen, meinen die Grünen. Das müsse so einfach sein wie die sogenannte Günstigerprüfung bei der Steuererklärung. Parteichefin Annalena Baerbock.
Wir alle legen die Hände in den Schoß und überlassen es dem Finanzamt zu prüfen, ob es für uns nun besser ist, Kindergeld zu beziehen oder von Kinderfreibeträgen zu profitieren. Nur den Alleinerziehenden, nur den Familien, die ohnehin schon genug zu tun haben, über die Runden zu kommen, geben sie weiterhin als Auftrag, sich durch zig Dokumente zu fühlen.
Die AfD forderte, den Mehrwertsteuersatz für Kinderprodukte von 19% auf 7% zu senken. So würde man alle Familien direkt entlasten. Martin Reichert.
Der hohe Mehrwertsteuersatz belastet Familien überproportional, denn gerade Familien auch mit geringem Einkommen decken fast ausschließlich ihre Grundbedürfnisse ab. Windeln, Schuhe, Bastelmaterial, Kleidung.
Ein weiterer Kritikpunkt: zu wenige, die ein Anrecht auf die Leistungen hätten, würden sie tatsächlich auch beantragen. Nämlich bisher nur jeder Dritte. Das wissen auch Giffey und Heil. Franziska Giffey hat deswegen schon angekündigt, nachzubessern. Der Kinderzuschlag zum Beispiel soll künftig per Smartphone beantragt werden können.
Das war Kilian Pfeffer. Wenn der Kinderbeitrag per Smartphone beantragt werden kann, dann sind wir fast bei unserem nächsten Thema. Da geht es um die Frage, wie gehen wir denn mit dem Internet um? Wenn Sie heute bei Wikipedia reingeschaut haben oder es versucht haben, haben Sie gemerkt, dort ging gar nichts mehr. Wikipedia war offline. Warum? Der Streit um die sogenannten Upload-Filter. Er geht weiter und der erreicht natürlich auch die Politik. Europa will etwas beschließen, aber Sie wissen, es geht um die Balance auf der einen Seite zwischen Urheberrecht und auf der anderen Seite der Freiheit im Internet. David Zayons.
Keinen einzigen deutschen Wikipedia-Artikel können Internetnutzer heute lesen. Für die Komplettblockade haben sich die ehrenamtlichen Wikipedia-Autoren entschieden, aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform.
Unsere Ablehnung kommt einfach daher, dass uns klar ist, was es bedeutet, wenn sämtliche Äußerungen im Netz, die irgendetwas mit fremden Inhalten tun, erstmal durch Filter laufen müssen und ihre Rechtmäßigkeit sozusagen erstmal belegen müssen, bevor sie erscheinen können.
Sagt John Weizmann von Wikimedia Deutschland. Im Zentrum der Kritik sogenannte Upload-Filter, Computerprogramme, die vorher prüfen, ob ein Nutzer urheberrechtlich geschütztes Material hochlädt. Wikipedia fürchtet, dass sich die Urheberrechtspläne nur mit Filtern umsetzen lassen. Die seien aber fehleranfällig.
Es wird also immer wieder dazu kommen, dass Overblocking passiert, also dass Dinge, die eigentlich zulässig gepostet werden dürfen, geteilt werden dürfen, dann auf einmal nicht erscheinen.
Der Protest gegen Upload-Filter läuft auf Hochtouren. Millionen Unterschriften sind gesammelt, tausende Menschen gehen auf die Straßen. Dass der Widerstand in Deutschland besonders groß ist, liegt nach Einschätzung von Internet-Experte Sascha Lobo an der gut organisierten Netzgemeinde. Dazu zählt Lobo auch die YouTube-Stars mit ihren Millionen Fans.
Die YouTube-Größen, die sind manchmal verstörend unpolitisch, aber wenn es dann wirklich um Dinge geht, die sie betreffen, dann werden sie auf einmal relativ schnell laut.
Zum Unmut trägt bei, dass die Bundesregierung keine gute Figur macht. Im Koalitionsvertrag lehnte sie Uploadfilter klar ab. Der EU-Reform stimmte sie aber am Ende zu. Seitdem verbreitet sich in den sozialen Medien der Hashtag #NieMehrCDU. Und es war eine SPD-Ministerin, die die Regierung in Brüssel vertreten hat. Kritik deshalb von AfD-Digitalpolitikerin Joanna Kota.
Justizministerin Barley von der SPD meinte vor der letzten Trilogverhandlung noch, dass sie Filter nicht möchte. In den Verhandlungen hat sie dafür gestimmt. Wie glaubwürdig sind diese Sozialdemokraten noch?
Auch Linke, Grüne und FDP sind gegen Uploadfilter. Vor einigen Tagen haben CDU und CSU einen Lösungsvorschlag aus dem Hut gezaubert. Deutschland solle bei der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie Uploadfilter verhindern. Durch eine Regel, bei der Plattformen wie YouTube pauschal Lizenzgebühren an Urheber zahlen sollen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat diese Idee vorangetrieben.
Wir wollen natürlich Urheberrechte schützen und am Ende aber jetzt auch die Rechte von Nutzern in der digitalen Welt stärken.
Uploadfilter ja, aber nicht in Deutschland? Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, lehnt das ab.
Deswegen finde ich es dreist von der CDU zu sagen, wir werden das in Deutschland nicht einführen, wenn ihre Abgeordneten im Europäischen Parlament da aber dafür stimmen. Das macht keinen Sinn, deswegen sind wir dafür, dass dieser Artikel 13 geändert wird.
Das würde Änderungen in letzter Minute bedeuten. Die Wikipedia-Autoren und viele andere Netzaktivisten hoffen darauf.
Das war der Bericht von David Zions. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, Klammer auf, SPD, Klammer zu, muss sparen. Er hat sich damit vielen angelegt, im eigenen Kabinett, auf der einen Seite, aber nicht nur da, sondern auch mit den Ministerpräsidenten. Er will an das Geld für die Flüchtlingskosten gehen. Genau genommen, er will einige Milliarden einsparen. Kein Wunder, sie haben heute einstimmig beschlossen, das geht so nicht. Wir wollen weiter Geld, und zwar mehr Geld vom Bundesfinanzminister bekommen. Die Einstimmigkeit ist leicht, jemand anders soll es bezahlen. Theo Geers.
Die Phalanx steht vor dem Gespräch der Länder mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz über die künftige Verteilung der Flüchtlingskosten. Die Länder lehnen Scholz Kürzungsvorschläge ab. Mehr noch.
Das ist ein unseriöses Vorgehen des Bundesfinanzministers,
sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Morgen in der ARD. Und das nicht nur, weil Scholz die Zuschüsse des Bundes zu den Flüchtlingskosten von derzeit 4,7 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden zurückführen möchte. Aus Söders Sicht verwendet Scholz die hohen Rücklagen des Bundes, die offiziell auch Flüchtlingsrücklage heißt, nun, um den Bundeshaushalt auszugleichen. Stichwort schwarze Null.
Er entfernt das Geld, das eigentlich vorgesehen war für die Integration, und zwar länger, und verwendet es jetzt für alle möglichen anderen Haushaltslöcher. Das ist unseriös und geht zu Lasten nicht nur der Kommunen, sondern vor allem auch der Menschen.
So sehen es auch die anderen Länder. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betont, Integration gebe es nicht zum Nulltarif. Für Stefan Weil, Niedersachsen, sind die Kürzungen ebenfalls nicht akzeptabel. Und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher liefert im Deutschlandfunk die Begründung.
Wir haben eine gesamtstaatliche Aufgabe und da kann sich der Bund nicht von einem Jahr aufs andere in diesem Umfang zurückziehen.
Das wollen die Ministerpräsidenten Olaf Scholz heute klarmachen. Hintergrund des Ganzen ist, dass Ende dieses Jahres mehrere Regelungen auslaufen, mit denen der Bund die Länder und Kommunen seit 2015 unterstützt. Er übernimmt die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge, er zahlt eine Integrationspauschale von 2,4 Milliarden Euro in diesem Jahr und eine 670 Euro Monatspauschale für Ausländer, die noch im Asylverfahren stecken. Scholz will, dass der Bund anstelle dieser Zahlungen eine Pauschale von 16.000 Euro pro Flüchtling übernimmt, die allerdings auf 5 Jahre gestreckt würde. Zu wenig, sagt dazu Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher.
Jeder, der Städte und Gemeinden kennt und weiß, dass die Integrationsaufwendungen nach wie vor sehr hoch sind, der kann, glaube ich, sehr gut verstehen, dass die Städte und Gemeinden das als nicht ausreichend empfinden werden.
Die Länder lassen auch Scholz' Argument nicht gelten, dass die Flüchtlingszahlen gesunken seien. Die gingen von knapp 750.000 im Jahr 2016 auf knapp 186.000 im letzten Jahr zurück. Aber die Integrationsaufgabe bleibe, so argumentieren die Länder. Und so warnt Markus Söder.
Durch den Entwurf des Bundes werden im nächsten Jahr die Kommunen, sind ja nicht die Länder, sind die Kommunen nahezu die Hälfte ihrer Integrationsmaßnahmen einstellen müssen. Schlicht und einfach einstellen, weil die Finanzsituation der Kommunen ist ja die schwierige. Nicht des Bundes, nicht zum Teil der Länder, der Kommunen. Und damit wird Deutschland im Punkto Integration einen echten Rückschritt machen.
In Schulen und Kindergärten werde aufgrund der geplanten Kürzungen keine Integration mehr stattfinden und die Asylberatung müsse eingestellt werden, so Markus Söder, der sich dann eine weitere Spitze gegen Scholz nicht verkneifen kann.
Dass ein SPD-Finanzminister bei der Integration den größten Kahlschlag macht seit Jahren, das ist schon überraschend.
Das war der bayerische Ministerpräsident im Beitrag von Theo Gers. Wir haben es Ihnen zu Beginn der Sendung versprochen, wenn sich in Brüssel etwas tut, dann schalten wir wieder hin. Und in der Tat, mein Kollege Peter Kapern hat zwischendurch sein Kellerbüro verlassen, ist zu einer Pressekonferenz gegangen. Der ist jetzt wieder da. Erstmal, Peter, wir können festhalten, es gibt eine Art Doppelbeschluss. Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, bitteschön.
Ja, es gibt eine Art Doppelbeschluss. Kurz nachdem unser Gespräch zu Ende war, hat Donald Tusk, der Ratsvorsitzende, der Präsident des Europäischen Rates, getwittert, dass sich die EU-27 Regierungschefs einstimmig auf eine Antwort auf den Brief von Theresa May verständigt haben, dem Brief, in dem Theresa May eine Verschiebung des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU erbeten hatte und dass er sich jetzt auf den Weg machen würde zu Theresa May, um ihr dieses Ergebnis mitzuteilen. So, das hat er mittlerweile getan, weil nun gerade vor ganz wenigen Minuten hat die lange erwartete Pressekonferenz stattgefunden. Es gibt in der Tat diesen Doppelbeschluss. Beschluss Nummer eins lautet, wenn das britische Unterhaus in der kommenden Woche dem Austrittsvertrag zustimmt, dann ist die EU bereit, das Austrittsdatum vom 29. März, also Ende nächster Woche, auf den 22. Mai zu verschieben. Teil Nummer eins. Teil Nummer zwei, sollte aber das Unterhaus nächste Woche nicht zustimmen, dann ist die EU bereit, den Brexit auf den 12. April zu verschieben. Und bis dahin, so heißt es in der Resolution, die da gerade verabschiedet worden ist, muss London dann sagen, wie es dann weitergehen soll nach diesem 12. April. Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten. Dann Möglichkeit Nummer eins, die Briten beschließen, dass sie an den Europawahlen teilnehmen wollen. Dann können Sie eine weitere Verschiebung des Austritts beantragen, einen Aufschub, der dann auch langfristig sein könnte. Option Nummer zwei, die Briten sagen, nein, wir werden keinesfalls mehr an den Europawahlen teilnehmen. Was das bedeutet, das kann man sich dann eigentlich an den Fingern einer Hand abzählen. Wenn dann nicht noch ein politisches Wunder, ein neuer Gipfel stattfindet, dann heißt das eben Brexit. Genauso hat das auch der Élysée-Palast mittlerweile bestätigt. Also nehmen die Briten am 12. April nicht an den Wahlen teil. Und dann heißt das, dass der No-Deal-Brexit kommt. Und ganz ähnlich hat das auch Xavier Bettel, der Luxemburger Ministerpräsident, erklärt, als er hier vor wenigen Minuten das Ratsgebäude in Brüssel verlassen hat. Wir können uns das kurz anhören. Nee, das klappt nicht mit dem O-Ton. Das war jetzt gerade zu hektisch. Also, wie gesagt, Xavier Bettel hat gesagt, der 12.
April. Der Termin war am 12. April, der noch näher ist und auch noch nächste Woche, dass es eine Vereinbarung in London geben muss. Und wie gesagt, am 12. April müssen wir wissen, wo wir dran sind. Und wenn wir da keine Antwort bekommen, ist es no deal.
So, also 12. April, keine Antwort aus London, dass die Briten an den Europawahlen teilnehmen, dann ist No Deal, dann ist Großbritannien draußen.
Das heißt aber heute nach den längeren Verhandlungen, länger als man das vorher geglaubt hat, hat doch die Europäische Union eine einheitliche Linie gefunden. Es war ja vorher ein bisschen spekuliert worden, dass zwischen Deutschen und Franzosen, dass der eine den Good Guy, den anderen den Bad Guy spielt. Immerhin, Europa kann sich einigen.
Europa kann sich einigen. Es ist ein einstimmiger Beschluss gewesen. Es hat eine offene Diskussion gegeben. Dieser Beschluss hier heute Abend, der war nicht vorbereitet von Botschaftern oder Mitarbeitern aus den Staatskanzleien. Das haben die Regierungschefs selbst von Anfang bis Ende diskutiert und dann zu Papier gebracht und dann einstimmig beschlossen. In der Tat. Also der Beschluss ist so, wie ich ihn geschildert habe. Das bedeutet mit Blick auf die nächste Woche, es wird nächste Woche erstens keinen Brexit geben am 29. März und zweitens auch keinen Sondergipfel.
Dankeschön. Das war der Kollege Peter Kapern mit den neuesten Einzelheiten. Und so live haben wir das bekommen, was wir jetzt noch bekommen müssen. Jetzt bleiben wir beim Live. Ich habe nämlich Tobias Zien hier bei mir im Studio. Der hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Ich ahne, welches Thema am Anfang steht. Bitte schön.
Ja, genau, der Brexit. Wann und wie verlässt Großbritannien die Europäische Union? Diese Frage bleibt noch immer unbeantwortet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung rät deshalb: Wenn das britische Parlament weder einen ungeregelten noch einen geregelten Austritt will, dann sollte London die Austrittserklärung zurücknehmen und noch einmal das Volk befragen. Dazu benötigt man in Downing Street und Westminster freilich Mut. Für die EU aber muss in jedem Fall die alte Devise gelten: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die Leipziger Volkszeitung ist folgender Meinung: Die britische Regierung hätte sich vom ersten Tag an viel stärker auch um jene 48% kümmern müssen, die für den Verbleib in der EU gestimmt hatten. May aber griff zur Brechstange. Ohne Netz und doppelten Boden setzte sie den Austrittsmechanismus nach Artikel 50 der EU-Verträge in Gang. Seither erlebt London statt integrativer Politik nur populistische Machtproben, eine nach der anderen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle führt aus: EU-Feinde wittern stets in Brüssel das Böse, das Menschenferne. In der Trümmerlandschaft der britischen Brexit-Politik entdeckt man jetzt, dass es auch anders sein kann. Unverstand, Zynismus und elitärer Dünkel können sich sehr wohl auch weit ab von Brüssel zu einem unheilvollen Ausmaß steigern. Die Europäer müssen auf der Hut sein, damit sie sich nicht auch noch die englische Seuche einfangen, warnt die Stuttgarter Zeitung. Die politische Klasse des Vereinigten Königreichs hat das Land in eine schwere Verfassungskrise gestürzt, die mit einer Lähmung des Gesetzgebungsapparats einhergeht. Dieses Horrorszenario droht der EU, wenn man jetzt nicht aufpasst. Das Straubinger Tagblatt widmet sich dem neuseeländischen Waffenrecht, das die Regierung nach dem Terroranschlag von Christchurch nun verschärft hat. Die neuseeländische Regierung braucht nicht einmal eine Woche, um auf die Ermordung von 50 Menschen durch einen Rechtsextremisten zu reagieren und den freien Verkauf von Sturmgewehren und halbautomatischen Waffen zu verbieten. In den USA hingegen folgt Massaker auf Massaker und nichts passiert. Die neue Osnabrücker Zeitung kommentiert: So sehr das Verbot zu begrüßen ist, so zweifelhaft dürfte seine Wirkung sein. Denn egal wo auf der Welt, Straftaten werden selten mit legal erworbenen Waffen begangen. Illegale sind das Problem. Und im Internetzeitalter bekommt man sie zu leicht über das Netz oder zumindest Teile, aus denen sich Waffen zusammenfügen lassen.
Herzlichen Dank. Das war der Kollege Tobias Zien. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Und das war der Tag. Die Sendung, so wie die Welt heute ist, haben wir sie Ihnen geschildert. Ganz aktuell sind wir gewesen. Und das setzt sich natürlich fort im Laufe der Nacht. Und morgen früh ab 5 Uhr ist die Kollegin Sandra Schulz für Sie da mit ganz unterschiedlichen Themen. Unter anderem dann um 7.15 Uhr geht es um ein Thema, was wir heute auch schon angesprochen haben. Die Upload-Filter. Sie redet mit Jimmy Schulz für die FDP im Bundestag. Das Ganze um 7.15 Uhr. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und sage bis demnächst und tschüss.